Gemeinde, in Wenningsen, dass der Himmel über uns aufgeht, auch heute in diesem Gottesdienst. Mit der Sonne hat es ja auch wieder geklappt. Wir haben ja, ich war vor wenigen Wochen erst hier, festgestellt, dass es einen statistisch hochsignifikanten Zusammenhang gibt zwischen meinen Predigten hier und dem Wetter.
Wie ist denn das, wenn du woanders bist?
Gemischt. Also nicht so eindeutig. Aber es liegt ja nicht an mir. Und freuen wir uns an der Sonne Gottes. Ich möchte nochmal mit uns beten. Unser guter Gott, darum bitten wir dich jetzt, dass du unter uns bist und bleibst und dein Licht und deine Herrlichkeit uns berührt. Amen. Es ist zweiter Advent, liebe Gemeinde. Aber ich habe festgestellt, ich war in den letzten Jahren jedes Mal im Advent hier und die klassischen Adventstexte habe ich durch. Und da fiel mir ein anderer Text, nicht nur in die Hand, sondern auch auf das Herz, den ihr vielleicht erstmal gar nicht mit Advent assoziiert und verbindet. Es ist nämlich die Geschichte von Jakobs Kampf am Jabbok. Sie steht in 1. Mose 32, ab Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok. Nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, was er hatte. Und er blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als der sah, dass er ihn nicht übermochte, also nicht zu besiegen vermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und der Fremde sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und der Fremde sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob. Der Fremde sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen, hast dich nicht besiegen lassen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Der aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorbeikam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, liebe Gemeinde, ein kleines Vorwort dazu. Als ich mich mit diesem Predigttext beschäftigte und dafür entschieden habe, ihn als Grundlage meiner Adventspredigt zu nehmen, diesen Text, nämlich den Kampf vom Erzvater Jabbok am Erzvater Jakob am Jabbok mit wem eigentlich? Da war das wohl, habe ich gedacht, ein Anfall von theologischem Übermut. Denn ich hatte in 40 Jahren Theologendasein diesen Text nie genommen und bin ihm immer etwas ausgewichen. Und nun dachte ich, nach 40 Jahren Predigterfahrung, da könnte ich mich ja wirklich mal an diesen Bibeltext herantrauen, den ich schon immer höchst spannend fand und tiefgründig und der auch genauso kompliziert ist. Und beim Vorbereiten habe ich dann gemerkt, dass ich längst nicht alle Fragen lösen konnte. Da bleiben Fragezeichen und da bleibt einiges im Dunkeln. Aber mag sein, das Verständliche, das genügt vielleicht, um etwas zu verstehen, vom Leben mit Gott nämlich und von seinem Advent. Advent oder lateinisch Adventus, das heißt ja schlichtweg Ankunft. Gott kommt, Gott begegnet. Im Advent normalerweise, da wissen wir ja immer schon, wer da kommt. Am 6.12. kommt der Nikolaus und am Heiligen Abend, da kommt das Christkind. Oder besser, Gott kommt als Mensch, als Kind zu uns, in unsere Welt, in unsere Realität, in der wir leben. Und manchmal ist uns das so vertraut, so gewöhnlich, dass es schon wieder langweilig ist. Aber manchmal, da kommt es auch ganz anders und da kommt Gott ganz anders als erwartet. Überraschend nämlich. Zu unserem Bibeltext gehört auch noch ein Gebet, das Jakob zuvor betete im selben Kapitel. Ich werde es nachher vorlesen. Und zu dem Text gehört auch zum besseren Verständnis die Vorgeschichte, die ich darum ganz kurz erzähle. Sie ist den meisten von uns sicher bekannt. Jakob, der Hinterlistige, so heißt eigentlich sein Name. Jakob, so steht es zumindest in der Schrift. Jakob, er schleicht von seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht und damit auch den väterlichen Segen, indem er diese kleine betrügerische Geschichte mit dem Fell um den Armen seinem blinden Vater antut. Esau wird wütend, merkt das und will seinen Bruder umbringen und Jakob flieht. Unterwegs hat er diese großartige Schau Gottes, die Vision Gottes von der Himmelsleiter und empfängt von Gott Verheißungen für sein zukünftiges Leben. Und die Verheißungen erfüllen sich auch. Jakob bei seinem Onkel Laban zu Gast wird reich und reicher, bekommt zwei Frauen. Und als er viel Reichtum erworben hat, beschließt er zurückzukehren und zwar durchaus mit der Absicht, sich mit seinem Bruder Esau zu versöhnen. Und Jakob zieht los und unterwegs begegnen ihm die Engel Gottes, so heißt es. Und Jakob kann sich eigentlich sehr behütet und beschützt fühlen von seinem Gott, der ihm seine Verheißungen gegeben hat. Aber unterwegs begegnen ihm Boten, die von seinem Bruder Esau kommen. Die berichten, dass Esau ihm mit 400 Mann und Waffen entgegenzieht und Jakob bekommt Angst und teilt sein ganzes Hab und Gut in mehrere Gruppen. Ein taktisch durchaus geschickter Schachzug, denn er meint, wenn sein Bruder Esau eins überfällt, dann kommen die anderen beiden durch. Und in seiner Angst wendet sich Jakob an Gott und betet. Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an mir, deinem Knecht, getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich doch von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er kommt und schlägt mich, erschlägt mich, die Mütter samt den Kindern. Du hast doch Gott gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Gebet Jakobs. Jakob macht eigentlich, wenn man genau hinschaut, alles richtig beim Beten. Er wendet sich an den Gott, den er kennt, den Gott seiner Väter, und er erinnert ihn, diesen Gott, an diese besondere Beziehung, die er mit ihm hat. Nämlich, dass Gott zu ihm geredet hat, dass Gott ihm gesagt hat, zieh los und geh zurück und dass Gott ihm versprochen hat, ihn zu beschützen und ihm wohl zu tun. Und Jakob erinnert Gott an diese Verheißung für die Zukunft. Und Jakob meint damit ja auch, diesem Gott, den ich kenne, dem kann ich mich anvertrauen. Und ich will mich ihm auch anvertrauen. Auch wenn es gerade ziemlich gefährlich und bedrohlich ist und sehr unsicher aussieht. Diesem Gott, der ihm Zukunft verheißen hat, dem will Jakob sich überlassen, anvertrauen, auf Gedeih und Verderb sozusagen. Und Jakob bleibt demütig dabei und pocht nicht auf irgendein Recht. Jakob weiß sehr wohl zu unterscheiden zwischen dem großen, allmächtigen Gott und sich selber, dem Menschen in seiner ganzen Abhängigkeit von Gottes Barmherzigkeit. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du deinem Knecht getan hast. Jakob weiß sehr wohl, mit wem er es zu tun hat. Und Jakob bittet Gott um Hilfe, um Errettung und schüttet dabei sein Herz aus und gesteht diesem Gott all seine Angst und seine Furcht. Er, der kleine, zitternde, zagende, angstvolle Jakob wendet sich an den großen, starken, mächtigen Gott. Und er weiß dieses Machtgefälle, den Kraftunterschied, durchaus richtig einzuschätzen. Und Jakob erwartet die Ankunft, den Advent dieses großen, mächtigen, beschützenden Gottes. Gott antwortet allerdings nicht auf das Gebet. Und so nimmt Jakob, natürlich immer noch voll Gottvertrauen, die Dinge mit klugen Arrangements erstmal selbst in die Hand, denn es muss ja weitergehen und Jakob macht 3 Geschenksendungen für seinen Bruder Esau, die er hintereinander abschickt, um seinen Bruder wohlgesonnen zu stimmen und ihn versöhnlich zu machen. Das ist sehr klug und mit psychologischem Geschick gehandelt. Erst kommt das eine Geschenk, dann kommt das zweite, dann das dritte. Jakob weiß das Leben praktisch und seinen Bruder wahrscheinlich auch gut einzuschätzen. Und die Geschenksendungen gehen ab. Und Jakob zieht mit seinem ja immer noch riesigen Besitz an Herden, die ihm verblieben waren, und mit seiner Familie und den Viehtreibern bis zum Fluss Jabok. Der Jabok, das ist ein Nebenfluss des Jordan, der hat dort eine tiefe Schlucht gegraben und reißendes Wasser. Inzwischen ist es Nacht geworden und es ist ein hartes Stück Arbeit für Jakob und seine Helfer, seine Viehtreiber, Cowboys würde man heute vielleicht sagen. Eine harte Arbeit, die ganzen Herden über eine Furt durch den Fluss zu treiben, durch das reißende Wasser und auf die andere Seite zu bringen. Es ist gelungen. Menschen und Tiere finden einen Lagerplatz, ein paar hundert Meter vom Fluss entfernt. Und Jakob ist müde. Und er bleibt noch für ein Weilchen am Fluss zurück, um nachzudenken vielleicht, um zur Ruhe zu kommen. Er setzt sich auf einen Stein am Wasser. Er schaut in die Sterne, über denen er Gott vermutet. Alles ist ruhig. Jakob ist allein. Der Überfall kommt völlig überraschend. Ein Fremder, ein Mann, versperrt ihm den Weg und greift ihn an. Ein jemand müsste man eigentlich genauer übersetzen. Denn Jakob kann nicht erkennen, wer das ist. Auf jeden Fall ein unheimlicher jemand. Jakob hat schon viele Geschichten gehört von Flussgeistern, die in der Dunkelheit ihr Unwesen treiben, die ihren Fluss eifersüchtig bewachen und Reisende daran hindern, den Fluss zu überqueren. So erzählte man damals an all diesen Furten. Und dieser jemand, der wirkt in der Tat nicht wie ein gewöhnlicher Straßenräuber. Mit dem würde Jakob in seiner ganzen Kraft und Stärke, die er hat, mit dem würde Jakob schnell fertig werden. Aber Jakob bekommt Angst. Doch er kämpft. Beide sind ohne Waffen. Auch der fremde jemand merkwürdigerweise. Es ist ein hartes Ringen, aber Jakob ist stark und er merkt, ich habe eine Chance. Die beiden kämpfen lange, bis der Morgen graut und keinem gelingt es, den anderen zu überwältigen. Und dann gibt es ein paar Überraschungen, die den Jakob völlig verwirren. Der unheimliche, fremde jemand schlägt Jakob kurzerhand und gezielt auf die Hüfte, sodass Jakob halb kampfunfähig wird. Warum der Fremde das nicht schon längst getan hat, wenn er doch solche effektiven Kampftechniken beherrscht. Und Jakob weiß, nun ist es bald vorbei, aus. Er hat verloren. Und er macht sich verzweifelt zum letzten Showdown des Kampfes bereit. Aber noch verwirrender, der fremde jemand schlägt nicht endgültig zu, wie zu befürchten war, Exitus aus, sondern er bittet den Jakob auf einmal, lass mich los, die Morgenröte bricht an. Und Jakob begreift, nicht alles, aber eins, hier hat er es nicht mit einem normalen Straßenräuber oder Raubbeduinen zu tun und auch nicht mit einem üblen Flussgeist oder sowas. Ja, in der Tat hat er es mit einem jemand zu tun, der aus einer anderen Welt kommt, mit einer ganz anderen Macht als profane Straßenräuber oder Flussgeister. Eine Macht, ja, so muss es sein, auch wenn es kaum zu glauben ist, eine Macht, ein jemand, der ihn ja gar nicht umbringen will, sondern, Jakob meint es zu spüren, der es irgendwie sogar gut mit ihm meint. Und Jakob wird ganz mutig und kühn und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht, außer dass du mich segnest. Segen, das heißt, ein Mächtiger gibt mir etwas ab von seiner Kraft. Er gibt mir Kraft, die in meinem Leben wirkt. Völlig verrückt in dieser Situation, könnte man schon denken. Das ist es aber offenbar gar nicht, denn dieser jemand, der sagt nicht, du spinnst, sondern der fragt einfach, wie heißt du? Jakob antwortet wahrheitsgemäß, Jakob, was eben wörtlich heißt, der Hinterlistige, Jakob, der Lügner. Und der fremde jemand, wieder höchst merkwürdig, sagt zunächst, ich will dir einen neuen Namen geben, Israel. Und dann der Satz, du, Jakob, hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Gewonnen? Jakob ist irritiert. Gesiegt hat er ja eigentlich gar nicht. Der fremde jemand hätte ja nach dem Schlag auf die Hüfte kurzen Prozess mit ihm machen können. Der muss etwas anderes meinen. Eine Ahnung steigt in Jakob auf. Der neue Name Israel, der erinnert ihn ja tatsächlich. Der erinnert ihn an die Verheißung, die Gott, sein Gott, ihm vor einiger Zeit gegeben hat. Sollte dieser fremde jemand etwas mit diesem Gott zu tun haben? Und darum fragt Jakob ihn, wie heißt du denn? Wer bist du? Der fremde jemand aber verweigert die Auskunft. Er sagt seinen Namen nicht, aber er tut etwas. Er segnet Jakob. Und er schenkt ihm damit etwas, das tatsächlich nicht von dieser Welt ist. Jakob spürt förmlich die Kraft dieses Segens, die über ihn kommt. Und er will noch einmal fragen, wer bist du? Aber der fremde jemand ist verschwunden. Jakob bleibt allein zurück, völlig verwirrt, voller Fragezeichen und denkt nach. Und er ahnt es und er spürt es und es wird ihm vor seinen inneren Augen immer klarer, ja, er hat es gerade mit Gott zu tun gehabt, mit seinem Gott, wie auch immer, wie unbegreiflich auch immer. Er ist der Wirklichkeit Gottes begegnet, zumindest einem Teil dieser Wirklichkeit, seines Gottes. Wenn auch, das wird ihm nach und nach klar und nach langem Nachdenken, wenn auch mit einem für ihn völlig überraschenden Teil der Wirklichkeit Gottes. Eine ganz andere Seite als die, die er bisher kannte. Bisher kannte er nämlich den freundlichen Gott, der ihm Verheißungen gegeben hat, der ihn gesegnet hat, dessen schöne Herrlichkeit er bei seiner Vision von der Himmelsleiter ein wenig erblickt hat und erspürt hat. Er kannte den Gott, an den er sich vertrauensvoll und demütig im Gebet gewandt hat und bei dem er damit gerechnet hatte, dass dieser Gott ihm schon helfen wird. Das ist ja sozusagen der Job dieses Gottes. Schließlich hatte er das verheißen. Aber jetzt, nein, Jakob lernt eine ganz andere Seite, eine ganz andere Ankunft dieses Gottes kennen. Eine dunkle Seite in gewisser Weise, eine furchterregende. Und Jakob begreift zunächst, dieser heilige Gott, dieser mächtige Gott, dieser schützende Gott, den er bisher kennengelernt hatte, der hat auch diese Seite. Und er begreift, Gott ist nicht immer nur jemand, der Wünsche erfüllt, Schutz gibt, Fruchtbarkeit spendet, Kinder schenkt und ähnlich angenehme Dinge. Nein, nein. Und das ist einer der wichtigsten Sätze. Gott stellt sich einem manchmal auch in den Weg. Eine Erfahrung, die nach ihm noch viele Menschen gemacht haben bis heute. Gott macht nicht einfach nur freundlich mit im Leben und spielt mit im Leben, sondern manchmal stellt sich Gott auch in den Weg und ist dabei gelegentlich auch unbegreiflich, manchmal sogar erschreckend. Und dann bleibt hier und da auch kaum etwas anderes übrig, als ja, in der Tat mit Gott zu kämpfen, zu ringen, mit Gott in den Clinch zu gehen, mit Gott zu kämpfen und dabei durchzuhalten und nicht aufzugeben. Ja, manchmal vielleicht sogar nicht einfach demütig klein beizugeben. Die 40 Kapitel, die genau 42 Kapitel des Buches Hiob später erzählen ja solch eine lange Geschichte von jemandem, der mit seinem Gott gekämpft und gerungen hat und nicht aufgegeben hat dabei. Das ist gemeint, wenn dieser fremde jemand sagt, du hast gewonnen, du hast dich nämlich nicht unterkriegen lassen und hast nicht klein beigegeben. Gewinnen, gegen Gott gewinnen, das heißt nicht, Gott etwa auf die Knie zu zwingen, das kann man nicht, und ihn kaputt zu machen und auszuschalten und zu eliminieren, das würde nicht funktionieren. Wenn hier am Jabok Gott, der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erden, der Herr der Welt, wenn der wirklich mit seiner ganzen Macht erschienen wäre und, sagen wir mal, mit dieser ganzen Macht auch zugeschlagen hätte, dann wäre selbstverständlich von Jakob nichts übrig geblieben. Aber, und das ist vielleicht das Schönste und Tiefste an dieser Gotteserfahrung des Jakob, so wie Gott zu anderen Zeiten und an anderen Orten, zum Beispiel bei der Himmelsleiter, einen Zipfel seiner Herrlichkeit gezeigt hat, denn mehr können Menschen gar nicht ertragen und verkraften, so hat er hier am Jabok auch nur einen Zipfel seiner Kraft und Macht gezeigt, mit der er sich dem Jakob in den Weg gestellt hat. Gott, der Allmächtige, und das ist der entscheidende Satz, hat sich hier am Jabbok auf eine Ebene begeben, in der Jakob mit ihm überhaupt kämpfen und ringen konnte. Gott begibt sich auf eine Ebene, in der Menschen überhaupt mit ihm ringen können, sich mit ihm auseinandersetzen können, ohne zugrunde zu gehen und gleich niedergemacht zu werden. Gott wird, und das ist ein kühner Gedanke in dieser Geschichte, der dann aber schon weit hinaus auf das Neue Testament und auf Weihnachten und Christus verweist, Gott zeigt sich hier in irdischer Gestalt, er wird schon in dieser Geschichte sozusagen Mensch, damit es überhaupt möglich wird, ihm zu begegnen und mit ihm zu ringen. Damit es überhaupt möglich wird, dass Jakob mit Gott ringt und dass, wie es heißt, Jakob mit Gott und Menschen gekämpft hat. Jakob fängt an, etwas davon zu begreifen. Und als er zurückkommt ins Lager und von den Seinen ganz profan gefragt wird, wo warst denn du so lange? Da antwortet er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und, nein, er sagt nicht, ich habe gesiegt, sondern wohlwissend, dass er sein Überleben nur der Gnade und dem tiefen Wohlwollen Gottes verdankt hat, eben weil Gott sich mit ihm auf eine Ebene begeben hat. Er sagt, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und die Sonne geht auf und es wird hell. Und Jakob hinkt wegen seiner Verwundung an der Hüfte. Und genau darum, weil er hinkt, da weiß er, das war jetzt eben kein Spuk und kein böser Traum und keine Einbildung. Gott ist mir begegnet, real. Und ich lebe und bin von ihm gesegnet. Gott ist bei mir angekommen, auf eine ganz überraschende, aber heilsame, für mein Leben wichtige und segensvolle Weise. Eine verwirrende Geschichte, aber wer sich auf ihre Spuren macht, der wird von Gott berührt. Vielleicht ganz anders als bisher, neu, von einer anderen Seite. Wer sich auf die Spuren dieser Geschichte macht, wird von Gott berührt und darf die Gewissheit, die Hoffnung mitnehmen, dass Gott in manchen Lebenssituationen tatsächlich mit sich kämpfen und ringen lässt, aber dass er dabei niemals einen Menschen fertig macht, niemals, sondern am Ende segnet und sein Licht aufstrahlen lässt, das den Tod besiegt. Advent. Gott kommt auf überraschende Weise. Amen.